Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Los geht es mit einer Heldin aus den 90er Jahren, die uns was versprochen hat.
This is the 90s, the 1990s in point of fact, and I can do both. Clark Kent has a job. I just want to go on a date.
Well, I suppose it was a fairly slim lead.
Thank you, thank you, thank you. And look, I won't go far, okay? If the apocalypse comes, beat me.
Ja, Buffy hat's uns versprochen, sie kommt zurück, wenn die Apokalypse kommt. Und ja, nun sieht es tatsächlich so aus, als würde die Kultserie zurückkommen nach 22 Jahren. Die Aufregung vor allem unter Fans ist groß. Mehr dazu gleich. Schön, dass Sie dabei sind. So, ja, man könnte sagen, die Apokalypse ist hier, also wird es Zeit, sie zurückzuholen. Buffy, die Vampirjägerin oder auch Buffy the Vampire Slayer, lief von 1997 insgesamt 6 Jahre lang im Fernsehen. Und ja, der Plot der Serie ist schnell erzählt. Buffy ist 16 Jahre alt, geht zur Highschool und macht Jagd auf Vampire, Dämonen und andere fiese Typen. Und jetzt könnte sie zurückkommen. Columba Creek, was ist dran an den Gerüchten? Eigentlich gibt es ja schon stichhaltige Indizien, oder?
Ja, genau. Es gibt übereinstimmende Medienberichte, wie man so schön sagt. Der Streamingdienst Hulu, der soll schon in der Entwicklung sein von einer Nachfolge auf Buffy the Vampire Slayer. Und es soll auch schon eine Pilotfolge in Auftrag gegeben worden sein. Vor 2 Jahren, da hatte die Buffy-Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar, die natürlich super wichtig ist für diese Serie, da hatte sie ein Comeback noch ausgeschlossen. Und jetzt soll sie aber wohl auch wieder mit dabei sein. Und zwar aber nicht als Hauptdarstellerin, sondern als eine Figur, und dann soll es eine neue Hauptdarstellerin geben. Und dann,
immerhin.
Ja, immerhin. Freuen wir uns. Und es gibt noch mehr gute Vorzeichen, die darauf hindeuten, das könnte auch gut werden vielleicht. Und zwar soll die Regisseurin Chloe Zhao sein, die hat gewonnen einen Oscar für den Film Nomadland, der auch total gefeiert wurde. Und wer aber nicht dabei ist, das ist Joss Whedon, das ist der Erfinder von Buffy. Gegen ihn gab es nämlich Vorwürfe von Machtmissbrauch am Set von Buffy und dass er da eine toxische Atmosphäre geschaffen hätte. Das heißt, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn der nicht nochmal mit dabei ist.
Ja, also viele sind aus dem Häuschen, bei uns zumindest in der Redaktion. Da war die Aufregung groß. Aber warum, Columba, hat Buffy eigentlich so eine große Fangemeinde?
Also, da kann ich vielleicht auch nicht völlig unabhängig sprechen. Buffy ist einfach eine extrem coole Heldin, sie ist total stark und vermöbelt jede Menge Vampire und andere Monster. Aber gleichzeitig fühlt sie sich aber eben auch manchmal ein bisschen überfordert oder sie ist genervt, wenn ihre Freundinnen sie die ganze Drecksarbeit alleine machen lassen. Das heißt, sie ist auch total relatable und nicht nur die coole, unantastbare Heldin. Und dann hat die Serie auch noch damals und vielleicht auch heute immer noch mit ganz vielen Tabus und mit Klischees gebrochen. Früher und auch teilweise jetzt immer noch ist es ja die blonde Frau, die gerettet werden muss oder die im Horrorfilm einfach als allererste abgestochen wird. Und so war Buffy eben nicht, sondern sie ist eben stark und eine Heldin und kommt auch ganz gut alleine klar. Und dann gab es auch noch eine der ersten lesbischen Liebesbeziehungen, die in dieser Serie gezeigt wurden, was auch für Furore gesorgt hat damals, aber eben auch wichtig war. Und gleichzeitig ist diese Serie aber auch total massenkompatibel. Also der Cast ist so voll normschön und auch ziemlich weiß. Das würde man heute anders machen oder wird dann vielleicht auch anders gemacht. Und es gibt halt auch ganz viel Action und Drama neben diesen ernsten Themen.
Und Buffy gilt auch als feministische Heldin, oder?
Genau, sie ist eben, also die ganze Serie ist so female-driven. Es gibt viele weibliche Charaktere. Und die Serie bricht auch mit diesen Genderrollen, wie ich eben schon beschrieben habe. Und die Männer, die sind oft eher nicht so die Helden, sondern sie sind dann manchmal auch eher etwas inkompetent oder auch autoritär und fies. Und dann gibt es noch andere positive Männerrollen, zum Beispiel Buffys Mentor Giles oder auch ihr Kumpel und Freund Alex, der mit ihr zusammen gegen Monster kämpft. Und die sind dann eher so softere, gefühlsbetontere Typen, mit denen man vielleicht auch heute ein bisschen mehr anfangen kann. Und dann gibt es noch eine Storyline, die ich super spannend finde, von Spike. Das ist so ein ganz brutaler, fieser Vampir und am Anfang der Serie will der Buffy auch unbedingt umbringen. Und dann fängt er aber irgendwann an, sich zu reflektieren und auch an sich zu arbeiten. Genau, und über diesen ganzen Komplex und die Männer- und die Frauenrollen und so weiter, da gibt es ganze Buffy-Studies, heißt es. Also es gibt Bücher und Vorlesungsreihen, die sich damit beschäftigen, wie bei Buffy das Patriarchat dargestellt wird oder eben auch bekämpft wird.
Ja, super interessant. Die Erinnerungen kehren langsam zurück. Passt Buffy vielleicht auch gerade deswegen in unsere heutige Zeit?
Ich finde schon. Es ist ja auch so, dass in Horror- und Fantasy-Filmen und Serien es immer geht um unbewusste Ängste und darüber, wie man die auch überkommen kann gesellschaftlich. Und davon haben wir im Moment auf jeden Fall genug und viel zu bearbeiten, was da aufgegriffen werden kann. Und ich finde auch, Buffy ist eine total zeitgemäße Heldin, eben auch wegen dieser Verletzlichkeit. Und ich bin sehr gespannt, ob diese Welt und wie diese Welt dann weitergesponnen wird.
Also noch kein offizielles Statement, aber Buffy, die Vampirjägerin, könnte zurückkommen. Eine Einordnung über die Kultserie aus den 90ern hatte Columba Krieg. Ich danke dir herzlich. Aktuell läuft ja die 18. Staffel des Dschungelcamps und in eine ähnliche Richtung geht Celebrity Bear Hunt, ab heute auf Netflix. Kurz gesagt treten 12 Promis in der Wildnis an der Pazifikküste von Costa Rica gegeneinander an und kämpfen ums sogenannte Überleben.
I survived prison. I want to compare it to the wild.
How much away from Strictly can you get?
A little bit of pee.
Unbelievable.
I've done many wild things in my life, but I've never hunted celebrities.
Anyone caught by bear will be in danger of elimination.
Ja, mit dabei Ex-Spice Girl Mel C und auch, eventuell haben Sie ihn erkannt, Boris Becker. Ist ja immer noch der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten, war aber auch im Gefängnis und nun eben bei Celebrity Bear Hunt. Ja, und über den Reiz von Survival-Sendungen im Allgemeinen sowie diese britische Show im Besonderen spreche ich mit Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke. Sie hat die ersten Folgen gesehen. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Also TeilnehmerInnen schlagen sich durch die Natur, so weit, so gut. Aber worum geht's in der Sendung? Was ist neu anders bei dieser Promi-Bärenjagd?
Ja, wir sehen Prominente aus UK, die Aufgaben in der Natur erledigen müssen. Und wenn sie die nicht schaffen, und das ist auch so ein bisschen das Besondere an der Show, müssen sie in den sogenannten Bear Pit. Das ist ein abgetrenntes Gelände neben ihrem Wohnhaus, das ist so ein Strandhaus an der Küste. Und in diesem Gelände werden sie dann nicht von echten Bären gejagt, sondern von Bear Grylls. Das ist ein britischer Abenteurer, der mit bürgerlichem Namen Edward Michael Grylls heißt. Und ja genau, er ist so um die 50, hat schon sehr viele Fernsehformate entwickelt, in dem es ums Überleben in der Wildnis geht. Mhm. Bekannt geworden ist er zum Beispiel mit der Survival-Dokumentarfilmreihe Man vs. Wild. Die hieß im Deutschen Abenteuer Survival und ausgesetzt in der Wildnis. Und die ist bei dem Sender D-Max gelaufen. Das heißt, er ist so ein bisschen der unangefochtene Experte oder so inszeniert die Show ihn auf jeden Fall im Bereich Survival, der dann diese TeilnehmerInnen herausfordert und eben auch jagt.
Okay, und kommen wir nochmal zu den Promis. Wen außer Boris Becker und Mel C kennt man eventuell noch?
Also ehrlicherweise kannte ich nur die beiden vor dem Anschauen der Sendung. Es gibt dann noch andere wie den Rapper Big Zoo, den Schauspieler Joe Thomas und das Model Lottie Moss, das vor allem als Schwester von Kate Moss bekannt ist. Und ja, ich glaube, das sind so ein bisschen die spannenden Momente in der Show, oder das fand ich auf jeden Fall, wenn die über ihre Bekanntheit sprechen oder beziehungsweise auch über die Probleme, die damit einhergehen. Wie Lottie Moss zum Beispiel an einer Stelle in Folge 2 über mentale Gesundheit und ihre Suchterkrankung spricht.
Ich war im Entzug und es hieß, meine Schwester will nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich habe sie heulend angerufen und sie nur, ignoriere es. Du weißt, es stimmt nicht. Ich hasse dich nicht.
Darf ich fragen, weshalb du im Entzug warst?
Drogen und Depression.
Okay, das ist eine tödliche Kombi.
Man stumpft ab. Mir war egal, ob ich sterbe. Meine Mom hat mich eingeliefert. Es half ein bisschen, aber nicht viel.
Nein.
Was würde helfen?
Nichts. Ich war wieder kurz davor, in den Entzug zu gehen. Ich muss weinen.
Alles gut. Lass es ruhig raus.
Ja, das ist Lottie Moss, die hier über Depressionen und ihre Drogenprobleme spricht. Das Interessante daran ist, dass sie nicht in der Vergangenheitsform spricht, sondern dass es darum geht zu sagen, ich habe diese Probleme noch. Das ist eine relativ ungewöhnliche Fernsehnarration eben über eigene Probleme, finde ich. Und in der Sendung ist auffällig, dass es relativ viel darum geht, dass diskutiert wird, dass Fehler gemacht wurden. Boris Becker zum Beispiel hat ja jetzt auch zuletzt 2,5 Jahre im Gefängnis gesessen und die verschiedenen TeilnehmerInnen sprechen da in dieser Sequenz alle über ihre Fehler und oder die Fehler, die sie gemacht gemacht haben. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz interessanter Meta-Moment, weil diese Stars ja gerade auch in diesem Format sind, weil sie eben in Anführungszeichen Fehler gemacht haben im Laufe ihrer Karriere. Und das ist ein ziemlich ambivalentes Verhältnis, weil sie ja auch auf diese Fehler angewiesen sind, um sich vermarkten und monetarisieren zu können, eben in der Art Sparte, wo sie prominent sind. Mhm. Und hier sehen wir eigentlich so den Versuch, das zu navigieren. Also zum einen diese öffentliche Persona zu sein und zum anderen aber auch als Privatperson versuchen, genuin ja, darüber hinwegzukommen oder sich auch ein anderes Leben aufzubauen. Und hier sehen wir dann seltene Momente, in denen sie versuchen, beieinander Trost zu finden.
Das erinnert aber doch ein wenig auch an nicht nur das Dschungelcamp, sondern vor allem auch an das Personal. Inwiefern ähneln sich denn diese Sendungen?
Ja, es gibt natürlich Ähnlichkeiten im Aufbau. Ich würde aber sagen, dass im Dschungelcamp besonders viel gelästert wird, ja auch unter den TeilnehmerInnen.
Ja, stimmt.
Und hier geht es im Kern eher bisher vor allem um Verständnis und gegenseitige Unterstützung. Es geht darum, dass die anderen einen auch wie so neu sehen und die Personen die Möglichkeit haben, sich zu aktualisieren. Oder das wünschen sich auf jeden Fall auch von der Show. Und ich würde auch sagen, dass der parasoziale Moment hier anders gelagert ist als beim Dschungelcamp. Dort ist der Reiz beim Zuschauen ja auch eben dem Promis dabei zuzugucken, dass sie eklige Sachen machen müssen, zum Beispiel eklige Tiere essen. Es gibt so eine Art der Schadenfreude beim Zusehen. Und hier ist das Potenzial eher das, dass man mitfiebert, weil man hofft, dass es den Personen gut geht. Also Mel B gibt zum Beispiel an, in einer sehr kontrollierenden Beziehung gewesen zu sein zuletzt und ist jetzt in dieser Show, sie sagt sie, um sich wieder ja, selber kennenzulernen, frei zu fühlen und zu sehen, wer sie eigentlich außerhalb von einer Beziehung ist. Und das heißt, man will sie als Zuschauerin eigentlich wie so gewinnen sehen und hofft auf so eine Art der Gerechtigkeit.
Wann hat das Ganze eigentlich angefangen? Denn es gibt ja mittlerweile so viele Abenteuershows.
Ja, ein wichtiger Punkt war die US-amerikanische Reality-Survival-Serie Alone, die 2015 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde und in der 10 Personen mit einer ja, begrenzten Menge an Überlebensausrüstung so lange wie möglich allein in der Wildnis überleben sollten. Und das Ziel war dann, dass die letzte Person, die dort ist, noch $500,000 gewinnt. Mittlerweile gibt es aber unzählige YouTube-Formate wie Survival Quad, Nerd in the Dirt, The Race. Und markant ist da auch vor allem das deutsche Format Seven vs. Wild, das nochmal zu einem Boom in der Survival-Szene auf YouTube geführt hat.
Ich bin überfordert. Seven vs. Wild, was ist oder war da das Besondere?
Ja, das hat als YouTube-Format angefangen, auch ganz interessant von einer Privatperson initiiert, Fritz Meinecke. Der hat das dann auch zunächst auf seinem privaten YouTube-Kanal veröffentlicht. Und bei Seven vs. Wild gibt es 7 TeilnehmerInnen, die mit 7 ausgewählten Werkzeugen in der Wildnis überleben müssen. In der ersten Staffel waren sie zum Beispiel an einem See in Schweden und wurden dort ausgesetzt und haben das dann selber dokumentiert. Diese Formate haben sehr große Fallhöhen. Es geht um Scheitern und Siegen, um Grenzwanderung und sind auch implizit und explizit männlich dominiert. Das heißt, es geht viel um Mindset, Alpha-Männlichkeit, Disziplin, Durchsetzungsvermögen und so weiter. Um Meinecke gab es auch immer wieder Kontroversen, weil der sich auch teilweise politisch sehr stark gegen ja, progressivere Bewegungen ausgesprochen hat. Und diese Sendungen funktionieren darin, dass sie ja ziemlich spannend sind, was auch mit der Machart zu tun hat. Das heißt, da gibt es keine Kamerateams, sondern nur Action-Cams, die an den Körpern der TeilnehmerInnen befestigt sind. Und das würde ich sagen, ist auch ein großer Unterschied zum Beispiel zu Celebrity Bear Hunt, wo es Kamerateams gibt, was natürlich die Show extrem prägt und auch das Verhalten der TeilnehmerInnen. Und so ist es, wirkt es einfach wie eine sehr durchorganisierte touristische Safari, wo es nicht wirklich das Potenzial gibt, eigentlich zu scheitern.
Mhm. Und ja, dann natürlich dein Fazit, Celebrity Beer Hunt, wenn wir nochmal zu dieser Show zurückkommen. Sehenswert, empfehlenswert oder braucht man nicht?
Also ich glaube, in dem Format ist es schon eher besser, wenn man die Person kennt. Sozusagen, es ist eben UK-Prominenz. Wenn man die nicht kennt, ist es, glaube ich, schwer, da Empathie aufzubringen und mitzufühlen, was, glaube ich, bei dem Format einfach sehr wichtig ist. Was ich noch interessant daran finde, ist eigentlich, dass man so sieht, dass es so eine totale Sehnsucht nach was Echtem gibt. Also sowohl bei den TeilnehmerInnen, die da wirklich auf der Suche auch teilweise sind und sich auch vor sich selber beweisen müssen, anderen was beweisen wollen, sich wieder selbst finden wollen. Das heißt, es gibt da schon so eine hat der persönlichen Fallhöhe. Und was ich schon auch interessant finde, ist, dass diese Show, wie andere natürlich auch, ganz stark anknüpfen an so aktuelle Diskurse um Luxus und der Frage, was ist eigentlich der immaterielle Luxus, den unsere sozusagen Gegenwart zu bieten hat. Und da gibt es gerade viele TikTok-Trend-Prognosen, wo es darum geht zu sagen, offline sein ist eigentlich der neue Luxus. Und ich glaube, das sieht man in diesen Formaten auch. Also der sozusagen der Wald und die Wildnis aufgeladen als der echte Ort, wo es eben echte Erlebnisse gibt.
Ein Überblick über Reality-TV-Formate, was deren Reiz ausmacht oder eben nicht. Seit heute gibt es Celebrity Beer Hunt auf Netflix und Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke hatte die Infos. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Kann der Klimawandel und alles, was wir Menschen mit der Natur anrichten, eigentlich lustig sein? Als Comic, warum nicht? Liebe Erde, so heißt der neue Sammelband vom Autorinnen-Team War and Peace. Grob gesagt ist die Idee, dass Bäume, Berge, Meerjungfrauen, Aliens, Gottesanbeterinnen und Hunde sich über uns Menschen lustig machen und mit Witz Wahrheiten aufzeigen über unseren, ja, nicht ganz so vorbildlichen Umgang mit der Erde. Hinter War and Peace steht das Autorinnen-Team Elisabeth Pich und Jonathan Kunz, zugeschaltet aus Saarbrücken. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Dankeschön.
Vielen Dank, wir freuen uns hier zu sein.
Bevor wir auf Ihr neuestes Werk eingehen, interessiert uns natürlich auch Ihr Werdegang, denn Sie sind ja sehr, sehr erfolgreich mittlerweile, spielen sozusagen in der A-Liga der Comiczeichnerinnen, haben auf Instagram über 1 Million Follower und kennengelernt haben Sie sich im Studium vor, ich glaube, 14 Jahren. Wie ist es denn da zur Zusammenarbeit gekommen?
Ja, also wir waren... Wir haben uns im Kunststudium kennengelernt, wie Sie schon gesagt haben, und dann kristallisiert sich ja relativ schnell raus, mit wem man gut kann und mit wem weniger, und uns hat vor allem der Humor, der hat uns verbunden und wir konnten nie genug davon kriegen, Geschichten zusammen zu erzählen, und das hat uns verbunden und zusammengebracht, und seitdem erzählen wir Geschichten. Genauer gesagt, jede Woche einen neuen Comicstrip.
Genau, Sie haben gemeinsam angefangen mit Webcomics, diese ins Netz gestellt. Wie entsteht eigentlich so ein Webcomic?
Ja, also ein Webcomic, wir haben eigentlich, als wir so angefangen haben, haben wir mehr so ein bisschen mit Zeichnungen oder so kleinen Cartoons angefangen und dann festgestellt, relativ schnell, oh, fürs Internet oder fürs Web eignet sich da sehr gut so ein kurzes Strip-Format. Also wir haben uns relativ schnell auf dieses 4-Panel-Format eingeschossen. Mhm. Und dass wir dramaturgisch so ein bisschen wussten irgendwann, okay, 1, 2, 3, 4 Bilder, wie können wir einen Witz aufbauen, dass im vierten quasi immer so eine coole Punchline entsteht. Und da machen wir halt oft, also wir schreiben im Duo und da geht's halt oft so hin und her, dass der eine eine Grundidee hat, der andere dann das dann so absurd steigert und dann der andere dann wiederum irgendwie dann zum Beispiel die Pointe macht. Also genau, und dann wechseln wir uns jede Woche ab, wer dann dran ist mit Zeichnen.
Ah, interessant. Genau, denn ich habe mich auch gefragt, hat sich Ihre Arbeit im Laufe der Jahre verändert? Also wer für welche Aufgaben zuständig ist oder war es von Anfang an bis heute klar, wer zeichnet, wer schreibt? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sieht es ja so aus, dass Sie sich tatsächlich abwechseln, auch mit den vor allem Pointen. Das ist ja gar nicht so einfach.
Genau, also wir wechseln uns viel ab. Es ist wirklich ein komplettes 50-50-Projekt. Das heißt, wir schreiben viel zusammen, aber jeder schreibt auch für sich und dann kommen wir zusammen und sprechen über die Geschichten und was das Zeichnen angeht, wechseln wir uns ab, wobei dann auch häufig nochmal der andere drüber geht über die Zeichnung des anderen oder die Kolorierung macht und so ist es was vollständig Kollaboratives, was wir machen.
Sachen korrigieren.
Ja.
Die Rechtschreibung vor allem.
Das gehört natürlich auch dazu, genau.
Und so grundsätzlich, welche also Vorteile hat es, außer die Rechtschreibung zu korrigieren, als Autorinnen-Duo zusammen vor allem auch kreativ zu arbeiten? Und welche Hürden gibt es nach 14 Jahren Zusammenarbeit? Ist ja auch sowas wie eine Comic-Ehe.
Ja, also das Schöne daran ist natürlich, man kennt ja diese Legende von der kreativen Blockade und das haben wir auf diese Art und Weise relativ selten, weil selbst wenn einer von uns beiden mal durchhängt, dann ist der andere da, um denjenigen aufzuheben oder mit seiner eigenen Kreativität dann dieses Loch dann zu füllen. Und das ist natürlich wirklich ganz toll. Und vier Augen sehen besser als zwei. Insofern hilft uns das auch beim technischen Part natürlich total. Und also War and Peace ist für mich total undenkbar, als nicht mehr als Duo zu sein. Insofern ist es einfach eine Übereinkunft von uns beiden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe unsere Comics auch oft so als so Ergebnis unserer Dialoge miteinander. Also ich finde, dass wir ganz oft auch Witze haben oder Comics, die ich heute noch sehe, wo ich denke, ja, das ist, war eigentlich ein Gespräch zwischen uns, wo wir uns dann in so ein absurdes Gelächter reingesteigert haben, weil wir irgendeine Situation total witzig fanden. Und dann drehen wir uns zueinander und sagen, ey, das ist der Comic, das kann ein Comic sein. Und das geht natürlich nur zu zweit.
Und vor allem auch die Ebene des Humors, die sie teilen, das wird auch wieder in ihrem neuen Buch klar, Liebe Erde. Wie sind Sie denn auf das Thema gekommen und auf vielleicht die Idee, dass die Klimakatastrophe auch lustig sein kann?
Ich würde sagen, wir sind recht natürlich auf das Thema gekommen, weil wir irgendwann gemerkt haben, dass wir sehr, sehr viel Ideen haben zu diesem Thema, weil das einfach etwas ist, was uns sehr beschäftigt, einfach von unserer beider, ja, sag ich mal, Weltanschauung oder wie wir so durch die Welt gehen und Sachen beobachten, dass wir sagen, okay, das ist einfach ein sehr wichtiges Thema für uns. Das ist ein Thema, was, glaube ich, auch bei vielen so ein bisschen auf Gegenwehr stößt und auch vielleicht schon teilweise vielleicht auch als nervig oder als, ja, also vielleicht nicht so beliebt ist, weil es oft mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt. Und wir dachten irgendwann, okay, wir haben eigentlich die Möglichkeit, uns dem Thema zu nähern auf eine ganz andere Art, nämlich mit so einer Art Liebeserklärung an die Erde und zu sagen, wir wollen eigentlich die Erde feiern und unsere Dummheit so ein bisschen auf die Schippe nehmen, damit wir das auf eine lustige Art halt rüberbringen.
Es gibt ein ganz kurzes Bild, einen Ausschnitt, da sieht man eine Organisation mit einem großen Schild, da steht, rettet die Seekühe, Sie können es sicherlich besser beschreiben. Und dann steht da drunter, also eine Person geht sozusagen zu der Organisation und sagt dann, was haben denn die Seekühe jemals für uns getan?
Ja, genau. Also das bringt's gut auf den Punkt.
Ja, das genau, bringt ganz gut auf den Punkt, dass ja wir Menschen in so einer mit so einer Hybris leben, dass uns der Planet gehört und sie drehen das Ganze sozusagen um. Vielleicht auch nochmal zur Erde, zum Planeten. Was ist das für eine Figur? Die tritt ja auch öfter auf.
Ja, die Erde ist ein verzweifelter Charakter bei uns, aber irgendwie auch in sich selbst ruhend. Also wir haben einen Strip darüber gemacht, was eigentlich, wie es der Erde eigentlich geht. Und die Erde ist natürlich momentan in keinem guten Zustand, aber sie wird wieder in einen guten Zustand kommen, wenn wir dann vielleicht mal weg sind in einigen, das kommt jetzt natürlich darauf an, wie sich das politisch weiterentwickelt. Das kann sein, in wenigen Jahren, in einigen hundert Jahren sind wir vielleicht weg, aber dem Planeten Erde wird es auf lange Sicht wird's ihr gut gehen. Und ist eigentlich eine Perspektive, die uns dann auch tröstet, dass wir uns denken, okay, selbst wenn die Erde jetzt kaputt gemacht hat auf irgendeine Art und Weise, irgendjemand oder irgendwelche Insekten werden sie dann wieder aufbauen und das hoffen wir mit den besten Intentionen.
Würden Sie denn sagen, Comics sind besonders gut geeignet, um an heikle politische Themen ranzugehen?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube gerade, was ich vorhin gemeint habe mit diesem, ja, sag ich mal, unprätentiösen Zugang. Also ich glaube, dass viele Themen, die vielleicht polarisierend sind, gerade auch im politischen Bereich. Also ich meine, die Karikatur zum Beispiel hat ja auch eine sehr lange Tradition, gerade aus diesem Grund, weil über ein Thema zu lachen verrät ja auch irgendwie so einen tieferen gesellschaftlichen Schmerz manchmal. Und man muss manchmal über manche Sachen lachen, weil sie so absurd sind. Also ich meine, wenn man sich anguckt, als ich heute Morgen die Nachrichten gelesen habe, habe ich auch gedacht, eigentlich können wir einpacken, weil die Wirklichkeit ist gerade bekloppter als alles, was wir uns ausdenken können. Und ich glaube, da ist das Medium Comic und vor allem auch der humoristische Comic besonders gut geeignet, um viele Leute zu erreichen und da auch vielleicht so ein bisschen mit Humor auch wachzurütteln.
Ja, neben dem Thema Klima ist natürlich auch Feminismus ein zentrales Thema, was Sie angehen. Da gibt es ja diese Witch-Comics, Hexe mit dem Besen, auch sehr lustig und empowernd. Aber gibt es auch Themen, an die Sie sich nicht rantrauen? Und wenn ja, warum?
Das ist eine gute Frage. Also eigentlich gibt es keine Tabus für uns und wir versuchen uns dann natürlich auch, wenn wir mal zurückschrecken vor einem Thema, versuchen wir uns dann eher zu korrigieren und uns zu klar zu machen, dass das auch so eine Kernaufgabe ist von uns, Themen anzusprechen, die vielleicht unangenehm sind, die vielleicht auch mal den Finger in die Wunde zu legen. Das war schon immer und das wird auch immer die Aufgabe von Humoristen bleiben. Andererseits gibt es natürlich Themen, die uns nicht so sehr beschäftigen und die sich vielleicht auch gar nicht für eine absurde Auseinandersetzung eignen.
Zum Beispiel?
Ja, gutes Beispiel. Gute Frage.
Gemeine Frage, ne?
Ich meine, es ist halt kein Zufall, dass unsere Comics von den Themen handeln, die sie handeln, weil ich denke, dass das einfach die Sachen sind, die sich so uns aufdrängen in unserem Leben. Eine Sache, die uns halt vor allem auch wichtig ist, ist dieses Humorgebot, dass wir halt nach oben, also nach quasi punching up und nicht punching down, weil ich glaube, dass das niemandem was bringt und wir uns damit auch extrem unwohl fühlen, uns quasi über Leute lustig zu machen, die eh schon mies dran sind. Also uns ist schon auch immer wichtig, entweder uns selbst damit einzubeziehen, wie zum Beispiel bei Liebe Erde. Also wir sind ja genau alle kollektiv daran schuld, wie es gerade abläuft. Und da nehmen wir uns auch selber nicht raus. Also wir wissen ja auch, dass jeder da mit, wir sitzen alle wirklich wahrhaftig im gleichen Boot. Genau, und ich glaube, dass Themen, die jetzt zum Beispiel darauf abzielen, irgendwie besondere Gruppen da irgendwie zu schämen oder irgendwie was, Leute, so einzelne Personen vielleicht auch zu vilifizieren, das wollen wir halt eben nicht. Also da versuchen wir uns da von fernzuhalten.
Ein weiteres Thema ist ja auch das Arbeiten oder vor allem Arbeit als selbstständige Person. In einem Interview haben Sie gesagt, Arbeiten macht Spaß, ist aber auch anstrengend, kann stressen. Und das wird ja auch bei Ihnen thematisiert. Deshalb würde mich auch dieser künstlerische Zwiespalt zwischen Arbeit, Freiheit und Geld verdienen interessieren. Sie sind ja mittlerweile auch auf Patreon. Das ist so eine soziale Payment-Plattform. KünstlerInnen erhalten durch ihre Abonnenten einen Geldbeitrag und im Gegenzug gibt es, ich schätze in Ihrem Fall, nochmal andere exklusive Comics. Aber genau, wie wichtig ist für Sie, dass Sie Sponsoren vor allem auch über Patreon haben?
Das gibt uns eine absolute Freiheit. Das ist was sehr, sehr Schönes. Also wir haben schon ein Bewusstsein dafür, dass es auch jeden Moment anders sein kann, dass wir mit einem Schlag unsere Patrons auch wieder verlieren können. Aber generell gibt uns das natürlich eine Art von Freiheit, die wir zuvor nicht hatten. Also wir haben wirklich viele Jahre, hatten wir einige Nebenjobs, wir haben wenig Geld verdient damit. Es war gar nicht absehbar, dass wir irgendwann davon leben können. Und dass uns das jetzt in letzter Zeit gelungen ist, das hat natürlich ganz viel mit unseren LeserInnen zu tun. Und damit, dass sie sagen, sie wollen unbedingt, dass das weiter passiert, was wir machen. Und es gibt dann verschiedene Level an Supportern für auf unserem Patreon-Kanal. Und da gibt es dann exklusive Comics, aber es gibt auch einen Love Letter Service zum Beispiel, dass dann unsere UnterstützerInnen bekommen dann jeden Monat einen Liebesbrief nach Hause geschickt.
Oh, wie schön.
Mhm. Der handverpackt von uns persönlich.
Oh mein Gott. Ich muss sofort dazu. Wann hat man zuletzt einen Liebesbrief bekommen?
Ja, genau. Bei uns bekommt man jeden Monat einen, postalisch. Und da sind wir natürlich total dankbar, weil wir haben jetzt sowas Ähnliches wie einen Arbeitgeber. Und das sind nämlich unsere Leser. Und das ist was total Schönes. Und da sind wir total dankbar dafür.
Und Sie veröffentlichen ja auch auf Englisch und anderen Sprachen, natürlich auch auf Deutsch. Wie wichtig war es denn aber auch für Sie, ein internationales Publikum zu gewinnen?
Es ist sehr wichtig für uns, auch international aufzutreten. Also Englisch war für uns recht logisch am Anfang. Ich habe sehr viel auf Englisch geschrieben, weil es meine Muttersprache ist. Und da war für uns auch total, relativ schnell klar im Web, man erreicht einfach mehr Leute mit Englisch. Dann war ein zusätzlicher Punkt, dass der deutsche Comic-Markt nicht so riesig ist, leider. Es hat sich, glaube ich, in den letzten 14 Jahren viel, viel, viel getan. Also Comicbücher werden viel mehr wahrgenommen und gefeiert und auch kulturell geschätzt. Das heißt, da tut sich auf jeden Fall was, aber es ist nach wie vor sehr, sehr schwierig, nur im deutschsprachigen Bereich von Comics zu leben, muss man einfach leider sagen. Also da gehört wirklich noch viel Förderbedarf.
Und weil Englisch ihre Muttersprache ist, hat es auch damit eventuell zu tun, dass es ist ja ein sehr großer Traum, dass sie einmal im New Yorker, also dem Magazin, veröffentlicht werden möchten, wollen. Warum? Was zeichnet dieses Medium aus?
Ja, so wie ihre Sendung natürlich der heilige Gral ist in der Radiobranche, ist der New Yorker der heilige Gral im Cartoon-Bereich. Also der New Yorker hat eine ganz, ganz lange Tradition, tolle Cartoons zu veröffentlichen, die allerbesten der Welt, und es gilt auch als die härteste Tür der Welt. Das heißt, es ist ganz, ganz schwierig, da etwas zu veröffentlichen, und deshalb gehört das zu unserem absoluten Lebenstraum, dass wir das einmal schaffen können, und danach trägt man dann diesen Titel New Yorker Cartoonist, so ein bisschen wie SchauspielerInnen dann den Titel Academy Award Gewinnerinnen oder sowas. Das heißt, da sind wir dran, da gibt es regelmäßige Einreichungen, bislang hat das noch nicht geklappt.
Da sind sie auch nicht schüchtern, ne? Auf Instagram, glaube ich, sieht man auch sehr viel dazu, Einreichungen für den New Yorker. Wie oft haben sie es bisher versucht?
Oh, schon einige Male. Also wir sind auch inzwischen per Du, glaube ich, mit dem Redakteur. Und der sagt auch immer, ah, super, immer weiter. Aber noch hat er die Pforte nicht für uns geöffnet. Aber wir geben nicht auf. Wir sind da extrem stur und haben viel Sitzfleisch. Das ist in dem Beruf auch sehr wichtig.
Elisabeth Pich und Jonathan Kunz, bekannt als Comiczeichner in Duo War and Peace. Zuletzt erschienen ist Liebe Erde, und wir sprachen über ihr Schaffen, ihre Arbeit als Selbstständige, ihren Werdegang und warum es auch witzig oder tröstlich sein kann, ja, über den Klimawandel zu lachen. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Danke.